Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, den ich in Fulda kennengelernt habe, der schon regelmäßig hier in Fulda auch zu Gast war und wo ich sagen kann, das ist einer der interessantesten Menschen, die ich hier auf den Bühnen habe, schon auch kennenlernen dürfen. Wir haben uns ein paar Mal beim Science Slam gesehen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Heute M. Weihrauch. Hallo.
Hallo. Hallo, Fulda.
Schön, dass du da bist. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben uns durch den Science Slam kennengelernt. Erzähl doch mal ganz genau, was du genau so machst. Wir werden gleich nochmal chronologisch durchgehen. Aber was machst du nicht nur beim Science Slam? Generell bist du ja auch oft auf den Bühnen.
Was ich genau so mache, das ist immer so eine schöne Frage. Ich sage da ganz, wenn ich wenig Zeit habe, kommt die Antwort, wofür mir Geld gibt. Wenn ich dann tatsächlich versuche, seriös zu wirken, dann mache ich meinen Rücken gerade und mache, hallo, mein Name ist M. Weihrauch und ich bin Autorin, Bühnenperformerin und mache Dinge mit Worten, die schön klingen, manchmal auch interessant sind und vielleicht sogar Inhalt, wenn sie brav waren.
Ist denn der Science Slam so dein Hauptaugenmerk? Ich weiß, du machst auch Kabarett, du machst auch verschiedene Kreativworkshops, die du gibst. Du hast mit Poetry Slams angefangen. Aber was würdest du sagen, ist das, was du hauptsächlich auf den Bühnen machst?
Also hauptsächlich ist wahrscheinlich so Poetry Slam, Kabarett. Science Slam ist so ein, ich habe diese perverse Vorstellung, dass Unterhaltung auch lehrreich sein kann in ganz vielen Aspekten. Und da haben irgendwann Menschen, die mich aus dem Poetry Slam kennen, gesagt, hey du, wir brauchen noch einen Menschen, der Philosophie Science Slam macht. Du hast doch Philosophie studiert und du hast doch mal was in der Promotion erzählt, die du abgebrochen hast. Na? Hast du Lust, das zu benutzen? Und dann bin ich da gelandet. Und das macht tatsächlich auch einfach viel Spaß. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Viel mache ich tatsächlich. Also ich performe, ich mache Auftragstexte. Ich gebe sehr gerne und sehr viele Workshops über Kreativität, Performance und Schreiben. Also gerade, wie komme ich auf eine Idee? Ist ja so eine Sache, die immer so in einer schönen, großen Wolke ist. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Wolke ist. Aber das kann man sich da sicher ein bisschen antrainieren.
Und ist ChatGPT, ich direkt mal fragen, ist das eine Konkurrenz für dich?
Es ist noch nicht. Also ich habe ja den Fluch, dass mein ganzes Umfeld ITler sind. Das heißt, ich kenne mich ein ganz kleines bisschen besser mit IT, KI und den Möglichkeiten und den realistischen Dingen davon aus. Und es wird noch dauern, bis diese Fantasien wahr werden. Also es ist halt interessant, was ich mir dazu gerne sage, dass momentan eben schnelles Geld damit gemacht wird, dass es gewisse kreative Sachen kopieren kann. Aber eigentlich sind diese KIs ja dafür gedacht, das Gegenteil zu machen, nämlich nicht kreative Arbeit.
Kreative Arbeit, das ist natürlich das, was du tust, das ist das, was du machst. Wie ist die was ist die Motivation dahinter? Ist es die deutsche Sprache? Ist es Lyrik? Oder?
Das ist eine Frage, die ich tatsächlich auch vor kurzem nochmal versucht habe, mir selbst zu beantworten. Ich liebe auf jeden Fall Sprache, also ich liebe es tatsächlich, mich auszudrücken, was ironisch ist, weil die ersten 18 Jahre meines Lebens wurde mir gesagt, ich könnte das nicht so gut, was auch wahrscheinlich damals gestimmt hat. Und meine Logopädin hat mich aufgegeben und sagte, ordentlich sprechen wird der junge Mensch niemals können. Woraufhin ich halt mit 18 gesagt habe, okay, ich übe jetzt jeden Tag 50 Minuten, eine Stunde. Dass ich es kann.
Hattest du einen Sprachfehler oder
leichtes Lispeln und Stottern und Nuscheln. Also einfach, wenn ein junger autistischer Mensch schüchtern ist und ein bisschen Angst davor hat, sich auszudrücken, gleichzeitig habe ich ich habe erst mit 4 ungefähr angefangen, überhaupt zu reden. Das heißt, die sogenannte erstfrühkindliche Sprachsicherheit, die Psychologinnen sagen, diese Phase war nicht so da. Also da, wo Kinder einfach nicht nachdenken, was sie sagen, einfach da-da-da-da-i. Und das ist tatsächlich ein Teil, wie wir unsere Selbstsicherheit mit Sprache entwickeln, wo es einfach uns egal ist, was wir sagen. Und das hatte ich so nicht und deswegen war ich sehr lange sehr unsicher. Wie vieles in meinem Leben habe ich das halt immer mit Gewalt gelernt.
Hat dich das dann so motiviert zu sagen, okay, die anderen glauben nicht an mich, ich glaube aber an mich und ich habe was zu sagen, ich möchte auf die Bühne? War das auch eine große Motivation dahinter?
Also ich glaube nicht an mich, weil ich bin keine Gottheit. Wahrscheinlich ist es Trotz. Also ja. Es ist schon ein gewisser Trotz. Aber es ist nicht nur Trotz. Wenn Leute zu mir sagen, du kannst nicht programmieren, ja, nee, ich will auch nicht programmieren. Ich habe das ein paar Mal machen müssen in meinem Leben. Das reicht mir.
Ich kann dir sagen, es ist auch Talent. Das kann ich dir ja schon mal sagen. Ich habe dich ja schon mal gesehen. Talent ist es auf jeden Fall auch.
Oh, bitte nenn mich nicht talentiert. Ich habe in meinen Poetry Slam Texten habe ich 7 Stück, die sich damit beschäftigen, dass ich nicht talentiert bin.
Ja. Dann sollte ich das wieder lieber zurücknehmen, sonst kannst du die Texte nicht mehr auf die Bühne bringen.
Wenn ich mal ganz kurz ganz fies ausholen darf.
Gerne, sehr gerne.
Diese Idee von Talent, das ist ja ein Begriff, der viel über die Person sagt, die ihn verwendet. Und weniger über die Person, die beschrieben wird. Weil als talentiert sehe ich eine Fähigkeit, die quasi ein wenig aus dem Nichts oder aus dem Nicht-Nachvollziehbaren kommt. Das ist quasi, wow, hast du das gesehen? So ein Mensch, diese Sprache. Wenn man sich aber jetzt alle Sachen, die Leute als talentiert oder bewundernswert anschaut, zum Beispiel Puppenspieler, BauchrednerInnen, das ist ja einfach nur Hardcore-Übung. Das ist sich hinsetzen und seinen Körper so trainieren, dass er was macht, was er eigentlich nicht macht. Und das dauert Jahre. Mhm. Und klar gibt es Menschen, denen fällt es aus verschiedenen Gründen leichter. Ich meine, ich habe viel gelesen in meinem Leben, deswegen fiel mir es nicht schwer, Worte zu finden, um die auf Papier zu legen. Aber es ist ja auch eher eine unterbewusste Ausbildung zu etwas. Und dass ich jetzt zum Beispiel ganz okay darin bin, mich rhetorisch lingual auszudrücken, kommt halt daher, dass ich die letzten 16 Jahre einfach jeden Tag das geübt habe. Ich stehe morgens auf und ich mache Lyrikübungen und ich schreibe irgendeine Seite, irgendwas.
Du hast ja selber über dich gesagt, Talent ist kein Wort, was man für dich verwendet. Deswegen habe ich es extra mal provokativ benutzt, um zu schauen, wie du reagierst und was du daraus machst. Du hast gerade eben, ich fange gleich auch mal bei dir ganz vorne an, aber ich noch eine Sache, die du auch schon mal eben gerade das auch angerissen hast. Du hast gesagt, du bist Autist. Wie hat sich das geäußert? Wann hast du das erfahren? Wie äußert sich das im normalen Leben? Darf, wenn ich das fragen darf.
Im Nachhinein habe ich jetzt vor ein paar Monaten erfahren, dass Autisten zu der sozialen Gruppe gehören, die am meisten instinktiv von anderen Leuten abgestoßen werden. Mhm. Also man könnte sagen, dadurch habe ich es erfahren, weil irgendwie meine Erfahrung mit sozialen Gruppen war, dass die mich nicht mögen. Aber wie ich es real erfahren habe, ist einfach, mein kleiner Bruder ist autistisch und dann hat sein Therapeut mich mal gesehen und ja, dann war das relativ schnell klar, dass das in unserer Familie vermutlich eine genetische Komponente hat. Ich habe zum Beispiel auch Synästhesie, was ja auch mit Neurodiversität und Autismus verbunden wird, bis zu einem gewissen Grad. Und erst auch vor einem halben Jahr mal mit meiner Mutter darüber geredet, dass sie auch Primzahlen in Farben sieht. Mhm. Hat sie nie jemandem erzählt, weil das nicht relevant war, aber
Du hast gerade schon wieder einen Begriff verwendet, auch den müssen wir natürlich in dem Zusammenhang. Entschuldigung. Nee, gar nicht schlimm. Wir kommen schon auch noch zu deiner Kindheit. Aber Neurodiversität, das ist ja auch etwas, was dich auch sehr betrifft. Wie hast du das erkannt und gesehen? Und vielleicht nochmal, fangen wir ganz vorne an für die Hörer, die nicht gar nicht mal wissen, was das ist. Erklär es mal ganz kurz.
Also Neurodiversität, das ist der Versuch, diese klassischen Diagnosen wie Autismus, ADHS, Bipolarität und ähnliches in einen nicht direkt pathologischen Begriff zu bringen. Also pathologisch heißt nicht, das ist nicht was Böses, Krankes, Falsches, sondern das ist anders. Das ist quasi, mein Hirnstoffwechsel funktioniert ein bisschen anders als eurer. Und also die Hirne sind anders gepolt, reagieren auf andere Impulse. Und das ist nicht schlechter oder krank, sondern das ist halt was anderes. Und das ist die Idee von Neurodiversität. Naja, das kommt, also Autismus fällt eben darunter. Und manche Leute zählen auch traumatische Erfahrungen und sowas in die Richtung Neurodiversität, weil dann das Gehirn auch sehr anders reagiert. Und das beschäftigt mich und vor allem halt auch, wie Menschen wie unsere Welt eigentlich nicht für neurodiverse Menschen gebaut ist an vielen Stellen. Und eben der Begriff faul zum Beispiel, wenn man Leute tatsächlich fragt, was das heißt, sagen die einfach nur, die arbeiten nicht so viel, wie ich das denke, dass sie tun sollten. Mhm. Und zum Beispiel jemand mit einer Depression hat ja irgendwie eine sogenannte exekutive Dysfunktion sehr häufig. Also man liegt da, man hat eigentlich es physisch fit, aber man schafft es nicht mental, sich zu einer Aufgabe aufzuraffen. Und ich habe die Vermutung, mit der ich nicht so alleine bin, das haben auch einige andere Leute, die sich damit beschäftigen, dass so Begriffe wie faul sich eben gebildet haben, weil die Mehrheitsgesellschaft keine besseren Worte gefunden hat, um sich mit neurodiversen Menschen auseinanderzusetzen.
Das ist ein guter Ansatz, finde ich interessant. Habe ich so noch gar nicht gehört. Cool. Lass uns jetzt mal bei dir auch ganz zurück in deine Kindheit gehen. Oder noch früher zu deiner Geburt. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin geboren in Erbach im Odenwald. Und dann habe ich im wunderschönen Etzengesäß meine Kindheit verbracht. Das ist keine Pointe, das ist meine Kindheit.
Und wann, weißt du noch, wann du den gemerkt hast, du gehörst auf, du willst auf die Bühne? Hast du irgendwie vorher wahrscheinlich einen anderen Job noch gehabt? Ich meine, du hast gesagt, du hast Philosophie auch studiert, aber im Vorfeld hast du mal einen Traumberuf gehabt? Wolltest du mal, keine Ahnung, Lokomotivführer, Astronaut werden, so wie ich zum Beispiel, oder irgendwie was ganz anderes?
Ja, ich wollte eigentlich, das klingt jetzt kitschig und so ein bisschen wie, als ob ich bei einem Autobiografen dafür viel Geld gegeben hätte, Beweise dafür zu fälschen. Aber tatsächlich war immer so der Impuls, Leuten zu helfen. Arzt war natürlich das Erste als Kind. Ich meine, haha, ich heile Krebs. Das habe ich mit 14 sehr selbstbewusst gesagt. Muss man sich auch mal gönnen. Dann natürlich wollte ich Richter werden und gerecht sein. Dann bin ich ganz viel kleiner geworden und gesagt, wir müssen viel früher anfangen. Dann wollte ich Lehrer werden, das habe ich natürlich auch studiert. Und deswegen bin ich auch nicht ganz so unbeholfen damit, im Umgang mit ja, Workshop-Gruppen oder generell Menschen etwas zu erklären. Ich kann es manchmal ganz okay. Ja, im Grunde könnte man auch sagen, dass es mit der Bühne ein kleines bisschen die Reduktion ist, weil ich das Gefühl habe, dass emotionale Impulse einen stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft und die Menschen haben, als tatsächlich was beibringt. Das klingt sehr zynisch, wenn man drüber nachdenkt.
Und wie hast du dich dann so entschieden, dann Philosophie zu studieren und vielleicht nicht in den medizinischen Bereich zu gehen? War es die Schulnoten oder hattest du wirklich Lust auf Philosophie?
Also meine Schulnoten waren, glaube ich, ganz okay.
Ja.
Ich habe, wie die meisten anderen Menschen, die mich im Science-Lab kennen, vergisst du, dass tatsächlich ich nicht einfach, sondern zwei Fächer studiert habe. Ich habe Mathematik und Philosophie studiert.
Ja.
Das war dann nämlich das zweite Problem in meiner in meinem Gedankengang. Nach dem Menschen helfen wollte ich Menschen verstehen. Und ich dachte, Logik, das hilft Menschen zu verstehen.
Ja.
Nein.
Mathematik und Philosophie, also würde ich im ersten Blick sagen, komische Zusammenstellung, aber irgendwie.
Es ist doch dasselbe.
Ja, irgendwie also, schon, oder?
Also was ist denn die Definition von Mathe? Machen wir ganz kurz. Ja. Machen das nicht zu lange. Für alle Leute, die sagen, Mathe ist okay. Ja. Dafür, dass ich Mathe studiere, wurde ich auch als einziges Mal im Leben auf der Bühne ausgebuht. Also im stillen Kämmerlein, mach jetzt mal und dann ist alles okay. Habt ihr euch entkrampft und könnt euch wieder entspannen. Fürs Protokoll, ich bin auch wegen Mathe sitzen geblieben. Mhm. So viel zum Thema Dinge machen, die mir gesagt wurden, ich wäre nicht gut drin. Mathematik ist die Wissenschaft der rationalen Schlüsse. Philosophie ist die Wissenschaft des besten Arguments. Der Unterschied ist halt, dass in der Philosophie auch nicht strikt rationale Elemente zugelassen sind. Und das war's. Das ist der Unterschied.
Das ist der einzige Unterschied, ganz genau. Sehr, 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 sehr gut gesagt. M, ich sage ja auch M, denn vielleicht sollte man das auch nochmal ansprechen. Ich habe dich damals noch als Martin kennengelernt, aber M ist mittlerweile dein Vorname. Erklär uns das doch mal.
Das ist korrekt. Das ist leider noch nicht rechtlich so, weil das noch recht frisch ist und neu und noch Abdrücke von Farbe hinterlässt, wenn man es ausspricht. Also wenn man meinen Namen M. Weyre ausspricht, hat man eine blaue Zunge, das ist dann normal. weil es so frisch ist. Ich definiere mich oder ich betrachte mich als einen nicht-binären Menschen. Ich bin AMAP, also Assigned Male at Birth nennt man das, oder der Arzt hat gesagt, ist ein Junge, und da musste man das halt so hinnehmen, sehr lange Zeit. Und da ich mich nie so wirklich als Junge gesehen habe, bin ich jetzt durch mein soziales Umfeld im Mut zu bekommen, zu betrachten, dass ich vielleicht doch nicht Martin bin, sondern ERM. Und ja, das war es auch am Ende schon. Das fühlt sich seitdem alles einfach besser an. Es ist, als ob die Welt einfach ein bisschen schöner ist.
Ja, wie viel Überwindung hat das gekostet, das dann auch einzugestehen und auch dann wirklich auch auszusprechen und dann auch da so zu leben?
Also fairerweise im Privaten null.
Ja.
Keine Überwindung, weil mein Umfeld ist, wie sage ich das höflich, queer as fuck. Also wir sind, ich wurde neulich mal gefragt, hey, wie viele der Menschen, die du kennst, sind eigentlich cis? Und da musste ich überlegen, also von meinem sozialen Kreis, da habe ich gezählt und da musste ich sagen, eine Person, weil die Person zu der Zeit noch nicht geoutet war. Ja. aber eigentlich war es nicht. Ja, wir sind auch alle neurodivers und komisch und die meisten arbeiten in der IT. Also das sind die Verrückten aus meiner Sicht, in meinem sozialen Umfeld. Das ist die Computer manipulieren, das ist doch Magie.
Trifft ja generell auf alle in der IT zu, aber das sagen wir nicht zu laut. Das sollte nicht zu laut sein.
Okay. Ich habe die auch alle sehr lieb. Aber ja, im künstlerischen Bereich habe ich auch Glück, weil es ist ja so, dass doch die Menschen, die dazu neigen, diese verrückte Tätigkeit des Kunstschaffenden wahrzunehmen, sind sie nicht, wenn sie nicht 60-jährige Kabarettisten sind oder für die ARD arbeiten, sind sie im Regelfall doch relativ kulant. Es gab schon so ein bisschen Anecken, aber ich habe sehr großes Glück. Ich habe tatsächlich da kein Problem. Mein größtes Problem ist tatsächlich, weil ich sehr, ich bin mit meinem Aussehen nicht unzufrieden und ich habe keine Dysphorie. Also Dysphorie ist quasi die emotionale Diskrepanz zwischen Körper und Geschlechtsidentität. Ich empfinde mich eher als tatsächlich weit weg von dem Geschlechtlichen. Also ich bin einfach M. Mhm. Weder weiblich noch männlich. Einfach einen Schritt weg von dieser Skala. Oder zwei oder drei, je nachdem welchen Tag. Und ich habe tatsächlich dadurch, dass ich halt relativ männlich aussehe und ja auch assigned male at birth bin, eher ein bisschen Schiss, wenn ich da in queere Räume gehe, dass ich da Leuten vielleicht eine Unsicherheit gebe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Finta-Raum ist.
Also erklär's lieber nochmal.
Finta ist quasi, ich weiß noch nicht, was die Kürze genau heißt, das sind quasi Frauen, Transmenschen, nicht-binäre Menschen, intersexuelle Menschen. Und da gibt es im queer Bereich irgendwie so Untergruppe Finta, wo quasi diese Menschen eine Art Schutzraum, also verschiedene Schutzaktivitätenräume für sich haben. Und streng genommen gehöre ich zu dieser Gruppe mit nicht binär, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich einfach, ja, die Leute nehmen mich als Mann wahr. Mhm. So ist das halt. Das weiß ich auch und ich bin mir dessen auch bewusst. Und ich werde nicht jeden Menschen korrigieren, der mich irgendwie männlich bezeichnet, weil ich nicht die Energie und die Zeit habe, jeden Hans Franz zu korrigieren.
Ist das ein Thema, was du auch auf der Bühne thematisierst, ebenso wie den Autismus, oder ist das noch nicht so, dass du es auf der Bühne auch ansprichst?
Ja, das ist wunderbar, dass du das erwähnst. Ich erwähne quasi sehr selten direkt meine Themen auf der Bühne. Also ich habe viele neurodiverse Texte, ich habe sogar mittlerweile ein paar Autismus-Texte, wobei ich da tatsächlich auf eine gewisse Weise mehr meinen kleinen Bruder gedacht habe, als an mich. Also ich habe nicht über ihn geschrieben, aber ich habe halt gedacht, für solche Menschen schreiben, gerade auch, weil ich habe auch schon mal einen Workshop für autistische Jugendliche gegeben und nach dem ersten Tag kam raus, erstens, die wussten nicht, dass ich es bin und die haben gesagt, sie gehören nicht auf die Bühne, weil Autisten kommen nicht auf die Bühne. Man muss ihnen erstmal erklären, dass Anthony Hopkins Autist ist und ihnen das so ein bisschen näher bringen. Aber nee, über mich selbst schreibe ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe ein paar Texte, die das tun, aber ich schreibe über Themen, die mich natürlich bewegen. Ich habe zum Beispiel sehr viele queere Texte. also meistens dann eher das sehr traurige queere Zeug, wie zum Beispiel einfach die gezielte Auslöschung queerer Leben im letzten Jahrhundert. Habe ich tatsächlich ein Gedicht zugeschrieben. Ah, happy fun times, ich weiß. Aber Leute vergessen immer, weil immer gesagt wird, oh, das ist alles so neu. Ja klar, vor 10.000 Jahren die älteste Keilschrift der Welt, quasi das älteste Buch, die Saga von Gilgamesch. Da wurde schon gesagt, dass er bei seinem Gefährten lag wie bei einer Ehefrau und ihn liebte wie eine Ehefrau. Und es gibt in dieser Keilschrift auch Bilder von den beiden. Ikitnu heißt der Mensch. Da machen sie Dinge, die nicht so heterosexuell sind. Und das ist ja auch die Heilige Schar, die erste und einzige Armee, die die Spartiaten jemals im offenen Landkrieg besiegt hat, war aus homosexuellen Paaren zusammengestellt. Von Themen. Also Leute sagen, das ist neu, aber es ist halt nicht neu. Wir haben nur mit sehr viel Gewalt versucht, es auszulöschen.
Ganz genau. Wir sind jetzt nicht vorbereitet, aber hättest du vielleicht einen deiner Texte griffbereit und würdest uns da was Kurzes vortragen? Hättest du Lust?
Ja, also ich super nervös bin und immer mit dem Textblatt auf der Bühne zittere as fuck, kann ich ein paar auswendig. Die Sache ist natürlich, was jetzt gehört werden will. Ich soll überlegen.
Das überlasse ich ganz dir. Einen Text hast du? Mal schauen, bin gespannt, für welchen. Das ist ja auch eine schwierige Entscheidung, sich dann für einen dann auch zu entscheiden.
Ja, die Sache ist ja natürlich auch, wie lange wir das jetzt haben wollen. Das könntest du mir vielleicht beantworten.
Sagen wir so 2-3 Minuten.
Okay. Die meisten Texte sind tatsächlich 5-6 Minuten.
Ja. Engt es schon mal ein.
Ja. Ich würde einfach ich mache den Anfang von einem meiner ältesten Texte. Dann höre ich nach der ersten Strophe auf und dann müssen Leute meine Kanäle abonnieren.
Das ist eine super Idee. So macht man das, ja, der Profi.
Kapitalismus. Fang an. Ein Rascheln auf der Nächte findet mit einem Mal und ganz geschwind knallt ein Ganova auf den Boden. Da kam wohl von da oben Batman hat ihn kalt erwischt, der ganz rasch die Lichter mischt. Er hält ihn auf, auch mit Gewalt, doch vor dem Töten macht er Halt. Bei jedem Schlag ein Zack und Bumm. Da blättert ein Bub die Seiten um von seinem bunten Comicbuch, bedeckt mit eines Bettes Tuch und seiner kleinen Taschenleuchte, die er eigentlich nicht bräuchte, wenn er nicht so jung und unerfahren. Mit seinen 11,5 Jahren, da darf er noch nicht so lange lesen. Von Batman und den bösen Wesen, die dieser immer rasch besiegt, während der Junge brav im Bettchen liegt. Ja, das war der Anfang.
Tja, dann wer wissen will, wie es weitergeht, folgt dir auf den Kanälen. Die lauten wie?
Genau, das ist Weihrauch 1337, WEY und dann Rauch. Und meine Texte kommen nach und nach jetzt alle bei Patreon online, teilweise frei, teilweise müsst ihr mir Geld dafür geben. patreon.com/mweihrauch.
Ja. Genau. Solltet ihr auf jeden Fall folgen, solltet ihr auch unterstützen, also unterstützungswürdig, definitiv. Ich freue mich sehr, dass du hier in deinem Podcast warst. Ich habe noch eine Frage. Texte finden sich auch auf den Büchern. Wie sieht's mit dem Thema aus?
Aha. Also ich bin in ein paar Anthologien drin bisher. Eine ist auch gerade rausgekommen, Intelligenz ist keine Krankheit, im Dichterwettstreit Deluxe Verlag. Und auch mit in jedem Verlag bin ich potenziell gerade am Organisieren von einem eigenen Buch, das ich auch veröffentlichen möchte. Es ist noch nicht alles 100% durch, aber ich habe quasi mein Soft-Okay bekommen, mein Manuskript einzureichen heute. Und freue ich mich schon sehr drauf. Deswegen auch an alle BücherhändlerInnen, die ihr kennt, na, habt ihr Lust auf ein sehr frisches Start-Event? Vielleicht. Ich gebe mir sogar Mühe.
Sehr gut. Dann lohnt sich. Ich kann es schon mal jedem wärmstens ans Herz legen, definitiv. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich auch sehr, dich zu kennen. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja. Vielen, vielen Dank dafür.
Das stimmt. Mir fällt gerade noch zum Abschluss ein, wir wollten ja über One Piece reden, wollen wir darüber einen Podcast
machen? Ach, lass uns doch gerne ganz kurz über One Piece reden. Da haben wir uns ja, also richtig gesehen hatte ich dich vorher schon mal, aber bei einem Science-Slam Backstage hast du da auf mein Handy geschaut und hast hier von One Piece gesehen. Und dann, endlich ein One Piece-Fan.
Ja, oh Gott, das war ja im März, ne? Da hat es ja angefangen, dass der Manga, keine Spoiler, sehr viel Information pro Kapitel. Sehr viel Information. Ja. Jedes Kapitel ist ungefähr wie ein eigener Band mittlerweile.
Ich glaube, die meisten von unserer Hörer kennen One Piece gar nicht. Solltet ihr auf jeden Fall mal lesen, solltet ihr auch schauen. Und weiß nicht, ein Thema noch ganz kurz, vielleicht reden wir aber anders nochmal über One Piece. Wie heiß bist du auf die Realserie?
Ja, versuchen wir das kurz zu halten. es sieht tatsächlich gut aus. Also mir gefallen viele Sachen. Die Stimme auch nicht so schlecht. Ich persönlich bin so ein bisschen skeptisch bei diesem Real-Verfilmungsding überhaupt, weil es halt, sind wir realistisch, es ist zu 99% eine kapitalistisch motivierte Geldsache.
Ja.
Weil das Material liegt vor, man kann es für nicht viel Geld, kann man relativ easy Online-Manga lesen oder Online-Anime schauen und hat dann Wochen, Monate lang Material nur mit One Piece. Aber trotzdem wird es dann halt auf Netflix nochmal verwurstelt, damit noch mehr Leute, weil es ist ja für Kinder, wie mein Vater immer gesagt hat. Ich habe ihm einmal die emotionale Komplexität von der Kindheit eines Charakters dort erzählt und er meinte, dass das ja nur so ein verkopftes Akademiker-Drama sein kann. Dann habe ich ihm erklärt, dass es von diesem Kindermanga kommt.
Sehr gut. Sehr gut. Schaut alle One Piece, folgt M. Weihrauch auf all seinen und ihren Kanälen. Vielen Dank. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Da habe ich mir das Lied Soko Sophie von Captain Peng ausgesucht.
Ja, Captain Peng kommt auf die Playliste. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Du wolltest noch was sagen?
Ich habe dazu ein kurzes Zitat. Freundin meinte mal, M., du bist wie dieses Lied. Interessant. Intelligent, aber verstehen tut man dich nicht immer.
Tja, das passt doch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin raus für heute. Da bin ich gespannt, ob dich unsere Hörer und Hörerinnen bei den Abschlussworten hören werden, denn die gehören ganz allein dir.
Ja, mein liebes Fulda, liebe Menschen, mit denen ich schon so viel gearbeitet habe und so viele schöne Dinge erlebt, hört Kunst, schaut Sachen, Konzerte, malt Bilder oder Lieder. Man kann auch Lieder malen. Ich bin ein bisschen verquer. Es tut mir leid, wenn es euch ein bisschen zu anstrengend ist. Ihr seid wundervoll. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr Dancen und Glänzen Existenzen noch so süß und aufmerksam bleibt. Tschüss.